You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
So, herzlich willkommen zur 67. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Iskander und Maxim. Hallo.
Hallöchen, hi. Pück dich von der Arbeit, jetzt schön Filme besprechen. Ja, gerade so geschafft vom Vorboten des Ostergeschäftes, was jetzt die nächsten Tage kommen wird, also absolut Mayhem. In Berlin ist es ja auch so, wenn irgendwie zwei Tage am Stück irgendein Laden zu hat, decken sich alle ein, als ob das Ende der Welt irgendwie kommt. Ich verstehe es auch nicht, aber ja. Und bei dir?
Ich habe gestern Examen geschrieben. Ich habe 2 Stück, Lala. Also nächste Woche Dienstag wieder. War ermüdend, sagen wir es mal so. 6 Stunden am Stück geschrieben, haut schon ordentlich rein. Aber dann gestern Abend ein bisschen Cognac getrunken zum Feiern. Ich freue mich darauf, dann nächste Woche endlich fertig zu sein. Sehr, zumindest sehr mit dem schön. Geschriebenen Teil. Die mündliche Prüfung kommt dann noch.
Die mündliche kommt noch. Ja, ja, macht Sinn. Dass man bei der mündlichen nicht sechs Stunden schreibt, das ist liegt in der Natur der Sache, würde man sagen.
Ja, was trinkst du eigentlich?
Ja, ich glaube, bei dir ist eh klar. Jawohl, nee, eigentlich nicht, ne? Ist ja schon bei dir mittags jetzt.
Tee.
Irgendein Thema wieder. Na gut. Ich trinke einen Wein. Heute nehmen wir ja wirklich ein bisschen früher auf, weil ich ein bisschen mehr Vorlaufzeit brauche zum Schneiden. Und eigentlich ist Montag, Dienstag, Mittwoch sind so meine nicht-alkoholischen Tage. Aber bei den Filmen, die wir uns heute geben, brauche ich irgendwas. Ich trinke von A.J. Adam Drona Hofberg Riesling Kabinett. Also 8% hat der nur. Schöner Kabi, der mir hoffentlich die nächste Stunde ein bisschen versüßen wird.
So bitter.
Ich weiß nicht, bitter, aber... Welche Filme besprechen wir denn eigentlich? Wir besprechen Coming to America von Craig Brewer und Ich war zu Hause aber von Angela Schanelek. Eigentlich wollten wir ja Minari machen, aber da ist uns aufgefallen, den gibt es in Deutschland noch gar nicht. Also der sollte eigentlich im Anfang April erscheinen. Schauen wir mal, ob das passiert. Da wir keine Filme besprechen können, die wir nicht gucken können. Also du konntest ihn schon gucken, ne? Weil in den USA ist er ja schon rausgekommen, aber hier halt nicht. Dann haben wir uns auf eine Suche gemacht und haben noch 2, 3 andere Filme besprechen wollen. Gemerkt haben, gibt's auch noch nicht. Bei dir witzigerweise schon, aber bei uns halt nicht. Und so sind wir dann bei Ich war zu Hause aber von Angela Schanelle gelandet. Mit dem wir aber nicht beginnen, da wir mit Coming to America anfangen. So also Coming das. To America, auch wirklich geschrieben mit einer 2 in der Mitte.
So weil wie das Live to der, Crew oder...
ja, genau. Oder Only Built for Cuban Links. Also weißt du, solche eigentlich Rechtschreibhumor, wie er seit den 90ern eigentlich nicht mehr vorhanden sein sollte.
Das ist so einiges, was hier sich anfühlt, wie aus den 90ern transponiert.
Wir haben es hier zu tun mit einem Sequel von dem gleichnamigen Film Coming to America, auf Deutsch eher bekannt als Der Prinz aus Zamunda. Ein Film mit von für Eddie Murphy, um es mal so zu sagen. Und der Film schließt wirklich eigentlich nahtlos an, außer dass 30 Jahre vergangen sind. Und zwar Eddie Murphy als eben der Prinz von Zamunda, der wird genannt Akeem, ist eben geschafft, nachdem er in New York seine Traumfrau gefunden hat, gespielt von Sherry Hadley, Lisa, hat er 3 Töchter, hat in den 30 Jahren das Königreich Zamunda eben zu einem prosperierenden Königreich eben gemacht. Das Problem ist, in der patriarchalischen Struktur, in der sich sein Land befindet, braucht er eben einen männlichen Thronfolger, den er ja in dem Sinne nicht hat. Der kriegt auch schon Probleme von Wesley Snipes, ein Despot, der neben ihm wohnt und es auf sein Reich abgesehen hat und ihm so ein bisschen Druck macht. Guterweise hat danach der, wer ist das eigentlich? Das ist so ein Schamane, ne? Oder Schamanin soll das sein, glaube ich. Von seinem Vater, König Jeff Joffer, gespielt witzigerweise von James Earl Jones, hat eine Sehung, dass er einen Sohn hat in Amerika, einen unehelichen. Im Film wird er immer Bastard genannt, und zwar dauernd. No. Den holt sich dann Prinz Akeem eben, also fährt Coming to America ist diesmal wirklich nur für, keine Ahnung, eine Viertelstunde, glaube ich, all in, ne? Die sind eigentlich super wenig in Amerika.
Ja, das stimmt.
Ja. Und dann muss sein Thronfolger, der aus Queens kommt und so ein eigentlich Taugenichts ist, aber mit einem guten Herzen, muss dann irgendwie sich zum Thronfolger aufpimpen lassen und auch selber wissen, was darin investieren.
Ja, er muss sich beweisen.
Und natürlich stehen da ja mehrere, ja, Thematiken, spielen eine Rolle, die ja auch schon im ersten Film von 1988 eine Rolle gespielt haben. Eben dieses, warum muss ich den Erwartungen anderer entsprechen und kann nicht meinem eigenen Herzen folgen, ne?
Mhm. So. Hast du denn den Originalfilm geschaut, bevor du den zweiten Teil gesehen hast?
Ja, habe ich. Ich habe diesen Film ja das letzte Mal vor 10 Jahren, glaube ich, einmal gesehen. Das war einer von diesen Filmen, die so in meinem Warenkorb gelandet sind, nachdem ich Abi gemacht habe. Ein paar Monate Zeit hatte. Meine Mutter hat ja eine riesige Filmbibliothek. Und das waren so, da war ich irgendwie, weiß auch nicht, wie man darauf kommt, aber war ich in so einer Eddie-Murphy-Stimmung und habe dann so alles Mögliche von Eddie Murphy mir irgendwie angeguckt. Und ich bin auch irgendwie aufgewachsen mit Beverly Hills Cop. Also das war so einer von diesen Filmreihen, die für mich irgendwie aus irgendeinem Grund, obwohl ich ja viel später geboren bin, eine Rolle gespielt habe in meiner Kindheit, ne? Genau, und auch noch sowas wie Trading Places habe ich mir da auch noch angeguckt, ne? Also so ein anderer Film mit Dan Aykroyd, die auch alle aus diesem gleichen Nimbus entstammen, ne? So die Saturday Night Live Schreiberlinge, die auch hier Regie geführt haben und die Story geschrieben haben, ne? Also das ist so ein Kosmos, der da irgendwie in den 80ern um Eddie Murphy, der ja auch einfach ein großer Stand-Up-Comedian, ja, war auf jeden Fall, ne? Ja. Einfach existiert hat. Und aus dem Grund haben wir uns den nochmal angeschaut. Und dann, und das ist auch unfassbar, wenn man die beiden Filme, wir haben sie auch nacheinander wirklich geschaut. Selbst die Anfangssequenz ist schon eine Kopie. Es wird auch total die ganzen Reflexe derjenigen, die den Anfangsfilm geschaut haben oder den ersten Film geschaut haben, werden halt hier bedient. Und was eine der Leistungen ist, meines Erachtens, dieses Films, ist, wie man es schafft, nach irgendwie über 30 Jahren, ne, es hinbekommt, eigentlich fast den gesamten Originalcast wieder zusammenzubringen. Also sie haben ja wirklich bis in die kleinste Rolle die alten Leute irgendwie bekommen. Ne? Also John Amos spielt den Vater eben von Lisa, James Earl Jones ist wieder mit dabei. Das fand ich irgendwie so echt ein Ding. Auch dieser eine weiße, eine der wenigen weißen Figuren in diesem Film, dieser dicke Fastfood-Typ,
naja,
der auch im ersten so eine ganz kleine Rolle spielt. Also den haben sie wiedergefunden irgendwie. Das fand ich beeindruckend.
Also ich merke schon von deiner sehr langen Vorrede und auch, dass du diese Leistung hervorhebst, dass es sehr wenig gibt, was man in diesem Film wirklich loben kann. Der Film ist wirklich grottenschlecht und wir sehen hier einfach eine Aneinanderreihung von eigentlich geistlosen Skits. Ja, ich weiß nicht, ich versuche den richtigen Ton zu finden, um diesen Film zu besprechen. Beziehungsweise ich habe mir schon Vorüberlegungen gemacht, bevor wir uns hingesetzt haben, um jetzt aufzunehmen. Und ich komme einfach nicht drauf. Also der Film verstimmt mich irgendwie oder stimmt mich traurig, weil da so viel Talent und so viel Geld reingeflossen ist für etwas, was eigentlich also absolut seelenlos wirkt. Ja.
Ich habe eine Frage. Hast du den ersten gesehen?
Ja, vor ein paar Monaten.
Okay.
Der war in einem Kurs. Sollte ein Freund von mir den schauen und er hat gefragt, ob ich vorbeikomme und mitgucke.
Wie hieß denn der Kurs?
Komödie im Spielfilm.
Das war die Überschrift dieses Seminars. Und sie kommen auf die Idee, Coming to America als einen der Lehrinhalte zu nehmen.
Es kann sein, dass das unter dem Aspekt schwarz sein, / schwarzer Humor in Amerika gefallen ist. Weil auch ein paar Spike Lee-Filme besprochen worden. Ich war nicht in dem Kurs, deswegen kann ich nicht viel mehr als das sagen. Also meine Vermutung ist, dass dieser Film eine gewisse Resonanz findet und in einen sehr bestimmten kulturellen Moment einfach fällt, weil er gewisse Fantasien bedient. Und bestimmte Fantasien für schwarze Amerikaner. Es geht darum, dass man sich einen Ort vorstellt, wo ein schwarzer König sein kann, in einem Land, wo Schwarze regulär von der Polizei ermordet werden. Ich glaube, deswegen finde ich es auch schwierig, mehr über diesen Film zu sagen, als das, was ich jetzt schon gesagt habe. Weil ich das Gefühl habe, dass dieser Film auch nicht für, also dass dieser Film für schwarze Amerikaner gemacht wurde. Dass das die intendierte Audience ist dafür. Dieser Film und der Gespräch um diesen Film berührt uns eigentlich nicht. Beziehungsweise geht uns so nicht so viel oder so nicht an.
Ja, die Thematik, ja, aber das Ding ist ganz fett gelauncht als Amazon Original.
Aber es ist dabei kein Amazon Original.
Sie haben halt den weltweiten Vertrieb gemacht, ne? Sagen wir
mal
so.
Ja, genau.
Sie wollten es eigentlich ins Kino bringen, aber aus der Situation, die wir alle kennen, gab es keinen Weg für diesen Film in irgendwelche Kinos. Trotz allem wurde der international eben distribuiert. Das, was du gerade gesagt hast, ja, es ist auch ein Märchen, ne? Also es ist eine Märchenwelt, die dort aufgemacht wird. Du hast da irgendwie Elefanten, die als Haustiere im Garten rumlaufen, ne? Es gibt auch so ganz gewisse sexistische Momente, wo dann eben drei nackte Frauen dich baden als Mann und das in dem Sinne als, ja, als geschlechtliche Erziehung begriffen wird. Das sind aber alles Punkte, genau diesen emanzipatorischen Charakter, den dieser Film ja hat, hat er ja auch schon 1988 gehabt. Also das ist ja eine komplette Blaupause von dem, was wir 88 schon gehabt haben. Ich finde, dass der Diskurs 88 natürlich eine andere Neuartigkeit hatte. Wenn wir es jetzt vergleichen mit diesem Film von 2020, ne?
Ja, der Film von 88 ist auch lustiger und hat einen roheren Ton. Hier fühlt sich alles so an, als wäre das so glatt gemacht, ja, damit das jedem irgendwie passen könnte. Es gab noch Reibungspotenzial im Original.
Eddie Murphy ist ja von Anfang an eigentlich eines dieser, ja, sagen wir mal, Kreuzritter gewesen, auch für eine ganz gewisse Trash-Comedy, ne, so Cringe-Comedy, also für diese ganzen am schlechten Geschmack vorbeischrammenden Humor, das ist ja er, ne, dieses sich Masken überziehen, in dem ersten Film spielt er auch mehrere Rollen, er spielt den Barbershop-Besitzer und er spielt den einzigen weißen Dauergast in diesem Barbershop, also diese alten Männer da, ne, er spielt diesen Sänger, der Sexual Chocolate oder wie der Song ist, Sexy Chocolate oder wie auch immer, singt, also dieser Klamauk, dieser absolute trashige Klamauk ist ja ein Stilmittel auch von ihm und seiner Komik, ne, trotz allem finde ich, dass wenn man sich Coming to America anguckt, also den ersten, ist eine Gagdichte, die eigentlich ein bisschen auf Ritalin ist, ehrlich gesagt, weil wenn wir haben schon andere Filme besprochen, ne, Naked Gun zum Beispiel, die ja wirklich wie eine Kalaschnikow, die Gags rausballern. Und da sind noch viele schlechte dabei, aber sie machen halt eine Masse an Gags. Und das ist hier gar nicht der Fall. Und vor allem, was diesen Film unfassbar langsam macht, also den ersten, das finde ich gar nicht negativ von meiner Seite aus gesagt, aber gerade im Vergleich zum zweiten ist, du hast kaum Musik in diesem Film. In den Dialogszenen legen die keine Hintergrundmusik rein. Das fand ich absolut beeindruckend oder eigentlich auch auf eine Art und Weise sehr mutig, weil die Sets sind ja nicht wirklich teuer oder sehen nicht wirklich teuer aus, ne? Der Film hat 36 Millionen gekostet. Wir reden immer noch über den ersten Film. Ich wollte es nochmal rahmen. Und dann haben sie ja relativ viel so romantische oder so romantische Verwicklungen da drin. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum der Film auch 350 Millionen eingenommen hat. Kommen wir jetzt mal zu diesem Film. Und zwar haben wir hier das komplette Gegenteil. Wir haben einen riesigen Overload, weil in den ersten 15 Minuten, glaube ich, kommt auf einmal Morgan fucking Freeman um die Ecke und Salt and Pepper, Alter. Und dann kommt auch noch Gladys fucking Knight um die Ecke. Also die ballern in 5 Minuten so viele popkulturelle Ikonen raus, dass man sich gar nicht mehr, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hier ist, ob man gerade beim Grammy gelandet ist oder immer noch diesen Film guckt, weißt du?
Ja, und ich muss auch sagen, also hier will ich kurz einspringen und sagen, dass das für mich der Moment ist, wo ich wirklich etwas Positives hervorheben kann. Und das hat sehr wenig eigentlich mit dem Film selbst zu tun, sondern damit, dass man jüngere Schauspieler die Chance gibt, sich zu profilieren, eine gewisse Bekanntheit zu erlangen, dadurch, dass sie mit diesen alten Stars gepaart sind, beziehungsweise, dass diese Menschen alle zusammen Schauspielern. Und das ist für mich so der Silver Lining dieser ganzen Geschichte. Das waren für mich nur nicht bekannte Gesichter.
Ja, absolut.
Eddie Murphy, ja. Wesley Snipes kennt man ja. James Earl Jones.
Wir haben vielleicht schon angesprochen, diese ganze Story oder es ist dann vielleicht in dem Sinne wirklich ein Feel-Good-Film ohne richtige Verlierer, weil diese ganze fade Story, die es da gibt, die wird ja bis zum Ende hin komplett ignoriert, ne? Also am Anfang wird so ein riesiger Konflikt aufgebaut eben mit Wesley Snipes. General Easy heißt der, Militärdiktator von einem Nachbarstaat. Ja, das ist aber so eine, zum Teil auch wirklich, es ist eben, glaube ich, wirklich nur um zu zeigen, hey, wir sind hier bei Coming to America 2. Hier gibt es so ein paar Punkte, die wir komplett übernommen haben. Es geht auch gar nicht wirklich um eine Story, weil diesen riesigen Konflikt, um nochmal darauf zu kommen, den es eigentlich ja geben sollte, ne, diese auch Assassination von ihm, also dieses Attentat auf ihm, eigentlich alles, dass es danach zum riesigen Krieg kommt, wird ja einfach nur dadurch beendet, dass die eine Tochter Wesley Snipes einmal auf dem Rücken liegt.
Naja.
Und der dann mit seinen drei dümmsten Bodyguards so irgendwie in diesen einen Saal reingegangen ist, ne? Du merkst hier schon, was das Problem ist. Ich mache mir viel zu viel Gedanken über irgendeine Narration.
Ja, ich bin total abgeschaltet. Sorry, es tut mir leid. Also, ich bin total im Drift. Du erzählst hier die Handlung. Ich finde es unglaublich schwierig. Also ich habe den Film ja gesehen, aber es erweckt in mir einfach nur Langeweile. Also das liegt auch nicht an dir, sondern an dem Film.
Ja, ja gut, es sind Phantomschmerzen, die ich hier habe, ne? Muss man ganz klar sagen. Mir tut was weh an einer Stelle, wo gar nichts sein kann. Am Ende ist dieser Film auch einfach auch zum Teil so eine Reunion von so fast Vergessenen. Also für mich war Eddie Murphy, er spielt seit Jahrzehnten fast schon keine Rolle mehr, so schauspielerisch.
Was, ja...
Dr. Doolittle ist so das letzte große, was ich kenne von ihm. Also, ja. Vielleicht ist man auch ein bisschen rausgewachsen aus diesem Humor, aber eigentlich auch nicht, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. Aber es gibt halt gut gemachten und schlecht gemachten, wenn es darum geht.
Ja. Also keine klare Empfehlung.
Nee, einfach nicht. Ich finde, man könnte sich auf jeden Fall den ersten Mal nochmal anschauen, kann man ein bisschen mehr rausziehen, obwohl man auch bei dem jetzt nicht erwarten sollte, dass jeder Gag ein Treffer ist, im Gegenteil sogar eher. Also es ist auch kein wirklich versauter Film, es ist ein ziemlich offen sexistischer Film, muss man ganz klar sagen. Da ist nicht wirklich viel mehr drin, aber ich finde dieser ganze Kontext, dieser historische Kontext, auch dieser popkulturell historische Kontext ist ganz interessant. Wie gesagt, so ganz gewisse filmische Entscheidungen, die komplett zuwiderlaufen, wie eben diese Absenz eigentlich von Hintergrundmusik, macht es irgendwie auch eine Reibung. Und es gab so einen Moment, das fand ich ganz spannend, im ersten Film, da wo seine Lisa ihm so zwei Ohrringe in die Hand drückt und sie in der Metro, in der Subway Station sind, ne? Und da hat aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht warum, hat auf einmal Amazon Prime entschieden, da so die Vorschläge, was sie jetzt gucken können, einzublenden, ne? Und ich dachte mir so, ich habe auch ehrlich gesagt das Ende vergessen gehabt. Alter, was ist denn das für ein krasses, geiles Ende? Also du wirst so 2 Stunden lang bombardiert irgendwie mit so Trash. Alles muss Erwartungen entsprechen und dann kommt der Cut genau an der Stelle, wo man es niemals erwarten würde. Leider ging der Film dann noch eine halbe Stunde länger, aber ja.
Schaut euch bessere Eddie Murphy Filme an. Es gibt welche.
Ja. Ja, Beverly Hills Cop ist, wie gesagt, für mich wirklich ist gute Unterhaltung. Und es ist warm da, wo er ist. Da ist ja tiefer Winter. Jetzt wird ja auch wieder Sommer. Da ist Beverly Hills opportuner, sag ich mal. Mhm. Ja, kommen wir zu einem anderen herzerwärmenden Film.
Ich war zu Hause, aber von Angela Schanelek. Kennst du sie? Kennst du andere Filme von ihr?
Ja, ich habe 2 geguckt davor.
Okay.
Nachmittag und Marseille.
Marseille ist ein Film, der mich oft beschäftigt.
Also du bist also ein Fanboy, wie ich merke.
Ja, auf jeden Fall.
Da wird es gleich Spannung geben hier.
Ja, ich war zu Hause, aber handelt von Astrid, gespielt von Maren Eggert. Die Handlung wird schwierig sein zu rekonstruieren.
Es ist eigentlich ziemlich einfach. Wir sind Zeugen von einem Hund, der einen Hasen frisst, einem Esel, der ihn dabei zuschaut. Dann sind wir dabei, wie eben die angesprochene Maren Eggert Probleme hat, ein Fahrrad zu finden, was zu ihr passt. Und...
also diese Beschreibung finde ich eigentlich unfair. Astrid hat ihren Mann verloren und versucht, dieses Trauma zu verarbeiten und mit ihrem Leben weiterzumachen in einer absolut verfremdeten Situation, in einer beziehungsweise entfremdeten Situation. Sie hat auch 2 Kinder. Der Sohn taucht am Anfang des Filmes nach einer längeren, ja, er ist verschwunden. Oder er ist wohl verschwunden und taucht dann nach einer längeren Zeit wieder auf und wird dann wieder in die Familie integriert. Aber ich merke schon von deiner Beschreibung des Filmes, dass du da nicht so erfreut warst über...
Nein, ich wollte eigentlich noch ein paar Sachen anhängen, aber ehrlich gesagt sind mir nicht mehr so viele Sachen hängen geblieben. Ich habe den Film gestern geguckt. Ich hätte noch anführen können, danach gibt es einen längeren Diskurs auf dem Kudamm über Trug und Wahrheit von Schauspielern und Sterbenden. Wir haben es natürlich mehr mit Chanelik zu tun, die in all ihren Filmen... Ach so, damit wollte ich einfach aufhören. Und am Ende gibt es noch eine Schauspieler-AG, die Hamlet aufführt. Wir haben es hier mit Chanelik zu tun, die ja 2 Punkte immer gerne macht. Und zwar zum einen irgendwie sehr abgefreakte, sehr frei interpretierte Literaturverfilmung zu machen. Und zum anderen ihr eigenes Leben oder ihre eigenen Erfahrungen oder den Kosmos, in dem sie sich bewegt, damit einzubinden. Ne? Und das ist ja hier passiert. Hier geht es auch um den Verlust eines Ehepartners. Der Ehepartner von Eggert, die im Film Astrid heißt, ist Theaterregisseur gewesen, genauso wie der Mann von Chanelik, der 2009 gestorben ist.
Ich finde diesen Film sehr anspruchsvoll. Wir beschweren uns wirklich oft darüber, dass der Zuschauer in den meisten Filmen, die wir besprechen, als inkompetenter Idiot behandelt wird. Ich finde, wir dürfen nicht bei der ersten kleinen Schwierigkeit, die sich auftut, Und es gibt mehrere Schwierigkeiten in diesem Film. Er fordert oder verlangt einfach sehr viel von dem Zuschauer. Aber wir dürfen nicht bei der ersten Schwierigkeit einknicken und zugeben, dass wir doch den, ja, vorgekauten Brei der Kulturindustrie wollen. Ich finde...
Ansonsten bist du da jetzt aber, sorry, da bist du aber jetzt unfair mir gegenüber. also, sorry, es tut mir wirklich leid. Aber was du jetzt tust, ist zu sagen, weil ich bin bei der ersten kleinen Schwierigkeit eingeknickt. Das bin ich nicht. Ich habe 3 Filme am Stück von dieser Frau mir angeschaut. Und ich habe ihre Methode und ich habe das, was sie tut, komplett verstanden. Es ist nicht so, dass ich ihre ästhetischen und ihre filmischen Mittel nicht begreife. Nur ich nehme sie in keinster Weise irgendwie an. Und fangen wir doch gerne vorne an. Dieser Film beginnt damit, dass wir... Das war so eine Mischung für mich aus Lanthimos und von Trier, was diese erste Sequenz gewesen ist, mit dem Esel, dem Hund und dem Kaninchen. Nee, Hasen war das. Also der Film besteht auch fast nur aus Einstellungssequenzen, muss man sagen, ne? Dann sehen wir, wie dieser Hund diesen Hasen innerhalb eines, ja, verlassenen Gemäuers auffrisst. Dann stolpert ein Esel rein. In der weiteren Einstellung sehen wir dann, wie dieser Hund neben diesem Esel liegt. Damit beginnt dieser Film. Dann gibt es einen relativ klaren Cut zu unserer Welt irgendwie, in der dann eben der Junge, wie heißt er nochmal? Philipp, oder? Nee, Flo. Philipp, glaube ich. Dann eben verdreckt zu seiner Schule da kommt.
Ja.
Dann gibt es so Szenen wie zum Beispiel die 2 Lehrer, die komplett unmotiviert, also wie zwei kämpfende Ritter mit ihren Linealen kämpfen, ne? Ich habe mir so ein paar Sachen eben aufgeschrieben hier. Das ist nicht eine Kleinigkeit, wo man einknickt, sondern wenn man sich mit diesen 3 Filmen, die ich jetzt zum Beispiel geschaut habe, mal beschäftigt und versucht, das auch zu dechiffrieren, da liegt es nicht unbedingt immer an beschränkten Horizonten von irgendwelchen RezipientInnen, sondern auf der Produktionsseite doch deutlich mehr gewollt oder deutlich mehr eben erzwungen oder behauptet wird oder provoziert wird, als ja in einem Rahmen wäre, man dann vielleicht nicht gleich so reagiert.
Ich sehe nicht, was da groß zu dechiffrieren ist an sich. Als gäbe es einen Code, der diesen Filmen, den man erst ja herausgraben muss. Das ist alles an der Oberfläche. Also ich meine, in diesem Film geht es um die Unmöglichkeit der Kommunikation. Es geht darum, dass die Sprache komplett durchbürokratisiert ist. Und das merken wir in diesen Szenen, das ist im Dialog selbst und das ist alles sehr, sehr offensichtlich. Was ich an diesen Filmen, du hast ja andere von ihr erwähnt, aber auch an diesem Film so bemerkenswert finde, so spannend finde auch, ist die Art und Weise, wie eine Stimmung aufgebaut wird, wie Zeit gegeben wird, damit sich das Milieu, in dem sie sich befinden, aber auch die Menschen sich öffnen können, sich entfalten können. Ich meine, wir haben ja letzte Woche oder ich meine vor 2 Wochen von Paul Greengrass News of the World besprochen, wo wir diese vielen, vielen, vielen Cuts hatten, wo dem Zuschauer überhaupt keine Zeit gegeben wurde, um eine Stellung gegenüber dem Film einzunehmen, beziehungsweise diesen Film überhaupt so zu erfahren und wahrzunehmen. Und das haben wir hier. Und das haben wir hier auf eine Art und Weise, die ja für mich zumindest formal sehr interessant ist und sehr viele Denkanstöße gibt. Das ist ein Film, der mich, seit ich ihn gesehen habe, das war vor 3 oder 4 Tagen, täglich beschäftigt und über den ich nachdenke.
Naja gut, das ist, wie wir schon so oft in diesem Podcast gemerkt haben, die Subjektivität von Film. Was für mich rausgekommen ist, ist ein absolut methodisches Handwerk, vor allem an der Kamera. Ein technisierter Weg auch, etwas ganz Gewisses zu erzählen. Du hast es gerade schon angesprochen. Und da habe ich mich ein bisschen daran erinnert gefühlt, als wir einmal Es ist schwer, ein Gott zu sein besprochen haben. Und du gesagt hast, was in diesem Film eigentlich nicht gut ist, ist, dass er überhaupt keine richtige Alternative oder dass er eigentlich nur schwer und erdrückend und pessimistisch ist. Ich habe jetzt 3 Filme von ihr gesehen. Keiner dieser Filme gibt mir in irgendeiner Art und Weise mehr als einfach nur diese erdrückende Schwermut, eine Agonie einfach, eine zermürbende Agonie, die sich komplett ausdehnt über alles, was im Bild zu sehen ist. Wir haben es auch mit Leuten zu tun, aus besonderen Milieus stammen, ne? Also sie ja auch.
Also das ist die Berliner Haute-Bourgeoisie.
Genau. Aber anscheinend hat sie dieses eine große Thema, diesen Weltschmerz, eine Sinnlosigkeit eigentlich der Existenz. Sie hat sich nicht so wie German eben zum Teil wie mit dem Stalinismus oder einer faschistoiden Welt beschäftigt, sondern sie lenkt ja die Kamera immer wieder auch gerade auf diesen Zwischenraum einer Existenz, ne? Auch abseits der Aktion und durch genau diese Kameraentscheidung wird alles, was Aktion ist, selber sinnlos. Wie zum Beispiel danach die beiden mit den Schulunterrichtslinealen kämpfenden Lehrer im Hintergrund. Das ist dann wieder so etwas aktiv provozierende, einer eben nicht in so gefällige Formen reinkommen und eben nur auf diesen Punkt gehen, dass man eben wirklich anders ist. Wirklich für mich luftleerer Stil. Es gibt in dem Sinn keine Erzählung richtig eindeutig irgendwie Arthouse oder Kunstfilm. Diese Bedeutung, die ich da irgendwie rausschöpfen soll, die hat sich für mich nicht erschlossen. Hm. Mir ist langsam auch wirklich zuwider, dieses dauernde, irgendwie dieses Laben am Elend der Existenz. Es kotzt mich irgendwie langsam an, dieses hochprivilegierte Gemecker. Und wir sind gerade in so Zeiten, Alter.
Das ist für mich nicht Gemecker, sondern Kritik und auch berechtigte Kritik. Ich mein,
ist das Kritik? Ich finde, sie labt sich drin. Sie hat auch noch nie einen Alternativentwurf uns präsentiert. Oder die Berliner Schule an sich.
Ich weiß auch nicht, ob man wirklich eine, kann man sich eine Alternative vorstellen? Ich meine, das ist auch einer der Horizonte, viele der Berliner Schule Filme, die sich immer auftun. Das ist die Frage danach, kann man sich in dieser Gesellschaft etwas Besseres vorstellen? Sind wir nicht so erdrückt von dieser Situation, in der wir leben, dass es eigentlich unmöglich ist, sich etwas Besseres vorzustellen, beziehungsweise eine positive Kritik zu üben in dem Sinne. Es kann sein, dass es nur eine negative Kritik geben kann, beziehungsweise, dass die Frage nach dem besseren Leben auch gewissermaßen offen bleiben muss.
Leider ist das ja nicht ihr exklusiver Gedanke, sondern sie bedient sich ja wieder mal eines Hamlets, ne? Komplett in die Mitte. Der die Grundfrage nach dem Sinn des Lebens gestellt hat, die Essenz eines zögernden, hinterfragenden Menschen, einer hinterfragenden Existenz, eine Widersprüchlichkeit oder der ja immer seine Wirklichkeit im steten Zweifel gesehen hat. Also das ist ja eine Geschichte so alt wie die Welt.
Weiß ich nicht. Das kann ich nicht unterschreiben. Ich finde, dass sie eben dadurch, dass sie diese Spezifizität auch hat, also das sind...
Hat sie das? Welche Spezifizität hat sie denn da? In welchem Belang?
Für den Raum und für die Zeit, in der sie filmt, da wird eigentlich diese Nichtorte, in denen wir uns ständig bewegen, diese, ja, anonymen Fassaden, diese Geschäfte, die sich alle ähneln, das zeigt sie uns. Und eben auf eine Art und Weise, die diese Sachen, diese Dinge, die in unser Bewusstsein rücken.
Muss ich dir meiner Filmografie widersprechen? Mir hat diese Orte, diese gleiche Plansequenzgeschichte hat mir persönlich Roy Anderson gezeigt. Dieser Film hat mich auch erinnert an einen Roy Anderson, der in der Mitte stehen geblieben ist. Also wenn ich jetzt an den Film zum Beispiel denke, eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Hast du den gesehen?
Nee.
Roy Anderson mit diesem Film uns auch in solche verschobenen oder in diese Räume eben bringt, auch wirklich geschaffene Räume bringt, wie eben ein Krankenzimmer, diese Räume im Museum zwischen solche Glaskästen, wo Vögel ausgestellt sind. Dieser filmische Blick ist für mich in dem Sinne wirklich wie ein stecken gebliebener Roy Anderson, sondern sie schafft etwas in diesem Blick, sogar in den gleichen Einstellungen. Auch selbst die Mise-en-Scène ist ähnlich zu dem, was ich von Roy Anderson zum Beispiel auch kenne. Dann ist es für mich einfach an zu vielen Stellen irgendwie Bedeutung von woanders erschöpfen, vielleicht auch einfach, um zu sagen, das ist für mich etwas, was für mich so authentisch ins Mark geht. Film kann immer anders angesehen werden.
Na, auf jeden Fall. Ich will nicht zu lange oder zu sehr darauf herumreiten. Was ich wirklich mag an diesem Film ist, dass er keine vorgefertigten Antworten liefert. Der Film ist auch mysteriös und stellt Fragen, die so leicht nicht zu beantworten sind. Der Film vermittelt ein Gefühl von einer Welt, in der wirklich etwas erheblich schiefgegangen ist, in der etwas nicht stimmt. Diese Aspekte, die ich so interessant finde und die für mich auch das Oeuvre von Schanelek so kennzeichnen und interessant machen.
Ja, für mich ist das, wie gesagt, so eine weitere filmisch gewordene Agonie des Selbstmitleids mit Figuren, die für mich überhaupt keine Rolle spielen und obwohl sie solchen drängenden Fragen irgendwie hinterhergehen. Ich weiß nicht, ich finde, der Film kann keine Antworten liefern, weil niemand in diesem Film irgendeine Frage gestellt hat. Es ist nicht der Kritiker, der irgendwie immer nach gefälligen Formen sucht. Ich habe wirklich versucht, mich in dieses Oeuvre und in diesen Ansatz einzuarbeiten, aber es ist mir beim besten Willen nicht gelungen. Dann würde ich von diesen drei Filmen, die ich gesehen habe, fast noch am meisten den Nachmittag irgendwie bevorzugen. Obwohl das Ding auch eine dreiste Kopie ist von fucking Die Möwe. Von Tschechow. Ich glaube, wir haben beide unsere Standpunkte klar gemacht. Und
ja, wir sind bei einer Aporia gelandet.
Das ist einig sein, uneinig zu sein.
Ja.
Genau. Ich wollte noch mal eine Sache sagen. Wir müssen nächstes Mal ein bisschen auch aufpassen, welche Filme wir zusammen in eine Folge packen, weil wir sind auch einfach zu viele Menschen mit irgendwelchen Kronen in diesem Film rumgelaufen. Also in beiden. Das war nicht mehr normal, einfach. Ich glaube, in der nächsten Folge könnte es wieder dazu kommen, dass wir ein bisschen versöhnlich oder besinnlicher sind, beide offener Art, weil wenn ich mir jetzt so ein bisschen zurückgucke, was wir in den letzten drei Folgen besprochen haben, es ist schon sehr negativ, ne, bisher irgendwie. Komisch, wir haben irgendwie immer so, mal ist so eine Staffel eher positiv geladen, manchmal negativ geladen. Oder ist das der Corona-Wahnsinn, der sich langsam Bahn bricht bei uns? Keine Ahnung.
Teilweise liegt es einfach an der derzeitigen Armut an Filmen, die in die Kinos kommen. Ich meine, es gibt keine Kinos, effektiv. Wir können zurzeit einfach nicht wählerisch sein. Es resultieren dann einfach Entscheidungen, die eben sehr großen Unmut produzieren bei uns beiden.
Obwohl ich sagen muss, du hast dich ja für die nächsten beiden Vorschläge hast du schon sehr tief gegraben. Es ist nicht so etwas, was einem so, es ist nichts, was einem so auf dem Wegemarsch irgendwie mal über die Füße fällt, finde ich. Aber ich freue mich, die mit dir zu besprechen, auf jeden Fall.
Ja, ich mich auch. Zum einen besprechen wir The Life and Death of Colonel Blimp von 43 von Emmerich Pressburger und Michael Powell.
Den Film gibt es bei YouTube. Zwar nur 480p, aber die Qualität war voll okay und es war sogar untertitelt gewesen, glaube ich. Ich habe mal kurz reingeguckt. Also den gibt's schon mal da.
Super. Der zweite Film, machen wir denn jetzt?
Habe ich nicht gesagt ja? Also ach wenn so, nicht, ja. Dann ja.
Baba Yaga von Natalia Henka und Sviatoslav Podgajewski?
Ich habe keine Ahnung. Ich hab mich damit noch nicht beschäftigt. Ich habe nur den Trailer geguckt und gesehen, dass es den Film bei Amazon Prime gibt.
Der ist von 2020. Ich bin gespannt.
Haben wir schon mal so einen modernen, vollwertigen Horror gemacht? Ich glaube noch nicht, oder?
Doch, hier, Place Beyond the Pines, sondern Dingens, Silence, oder wo sie alle ruhig sein müssen, weil sie sonst aufgefressen werden.
Ach, ich hab's, A Quiet Place.
Genau, A Quiet Place.
Ja, ich meinte einen vollwertigen Horror.
Ist das vollwertig? Ja. Ich weiß es nicht. Also es sah ein bisschen trashig aus nach meiner beim ersten Blick in den Trailer.
So viel habe ich dann noch schon gesehen. Es ist auf jeden Fall low budget. Ich glaube, die hatten nach dem heutigen Umrechnungskurs nur 1 Million Dollar gehabt.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Aber ich fand im Trailer im ersten Moment, und Baba Yaga ist ja eine der urslawischsten Märchen oder mythologischen Figuren ever, bin ich sehr gespannt, was sie jetzt damit gemacht haben. In so einem auch nicht wirklich verortbaren Kosmos zwischen russischem Stoff und US-amerikanischem Look irgendwie auch, ne?
Ja, das ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen, dass es sehr amerikanisch aussieht. Ich wollte nur noch sagen, ich habe auch eine Baba Yaga-Tätowierung, deswegen bin ich sehr gespannt auf diesen Film. Ich meine, in den letzten 3 Jahren.
Ja, da, seitdem haben wir es nicht mehr gesehen. Also, ja. Wie kommst du denn dazu? Ah, das kannst du auch nächstes Mal erzählen, warum du eine Baba Yaga auf deinem, wie auch immer, noch nicht benannten Körperteil hast.
Vorarm.
Okay, naja gut, das ist ja nicht so schlüpfrig wie gedacht. Na Juti. So eine Baba Yaga auf der rechten Arschbacke hat auch was.
Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Also, ja. Zuhörer, hört gut zu.
Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, auf jeden Fall.
ja, obwohl die Filme, also der zweite Film für Reibung gesorgt hat zwischen uns beiden, hat mir das Gespräch doch sehr gefallen.
Darum geht's doch auch, oder? Wir können ja nicht immer nur uns irgendwie händchenhaltend bei den Filmen in so einer Hollywood-Schaukel bewegen. Darum geht's ja hier nicht. Also die Leute wollen Blut sehen. Darum geht's doch hier, dachte ich.
Ja, ja. Na gut, dann bis zum nächsten Mal, ja?
Genau, bis dann.
Ciao.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. Hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.